Das hat mich wirklich gestrusset. Und eben, ich habe mit Gott geschrauen, geschumpfen. Ich habe früher auch mit Gott gelacht. Aber da habe ich wirklich angefangen zu schreien. Und gesagt, es kann nicht sein, dass ich das Wunderkind bekomme, so spät. Und er soll mir das genommen werden.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Medien Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.
Christine Humm, Wander, trägt einen Namen, der schon etwas über sie verratet. Wander ist die Familie, die die Ofenmaltine erfunden hat. Und so war ihre Kindheit geprägt. Die Ofenmaltine auf dem Morgentisch, Wohlstand und ein Leben zwischen einer Stadt und einem Landsitz. Zwischen Reichen und Armen. Christine hat nie so richtig reingepasst, hat sich einen Weg als Schauspielerin gebahnt und ist dabei immer auf der Suche nach Gott gewesen. Sie hat spät geheiratet und ist überraschenderweise mit über 40 Mutter von einem Sohn geworden. Als der mit 15 an Krebs erkrankt ist, ist für Christine eine harte Zeit gekommen. Sie erzählt uns von ihrem Leben zwischendrin, zwischen Reichtum und Brotlosigkeit, zwischen Stadt und Land, zwischen Glauben und Sorgen. Und von ihrem Wunsch, zwischen diesen Welten Brücken zu schlagen. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Schön, bist du mit dabei. Herzlich willkommen, Christine Humm.
Ja, merci vielmals.
Also, es ist immer ein komisch, wenn ich sage, herzlich willkommen, wenn ich bei den Leuten daheim bin. Ich bin zusammen bei dir daheim. Wir hocken hier über einem wunderschönen Terrasse in der Berner Altstadt, wo du wohnst. Aber nicht immer, gell?
Nein, nicht immer. So, eben, eigentlich ist mein Herz immer noch mehr ländlich geprägt mit den Alpen und den Kühen vor dem Garten. Und den Vögeli sind jetzt zwar auch Vögeli und Katzen, aber es fehlt mir einfach auch die noch bessere Luft als hier.
Mhm. Also auf dem Land fehlt dir die Stadt und in der Stadt fehlt dir das Land.
Genau, in der Stadt einfach das Schöne ist, dass man ja, einfach kann laufen, schöne Fenster sieht, schöne Sachen sieht. Das ist meine Liebe zum Schönen. Und auf dem Land ist einfach das Fühlen vom Leben oder Details sehen, wie ein Baum blüht oder jetzt kommen wieder meine Krokusli oder meine Märzenbecher oder so. Genau.
Und das ist etwas, was du aus deiner Kindheit kennst, also das Leben einerseits auf dem Land, aber eben auch immer wieder in der Stadt.
Mhm.
Die Namen lässt schon vermuten, gell? Wander.
Ich bin auch gewandert in meinem Leben. Genau. Also von Stadt zu Stadt. Nein, Wander, eben, die haben die Fabrik haben sie im Dussen gehabt, in Neuenegg.
Also Wander für die, die es nicht wissen,
sie Ofenmaltine.
Genau.
Mein Urgroßvater hat es. Nein! Mein Urgroßvater hat es erfunden und mein Ururgroßvater hat angefangen als Apotheker zu arbeiten.
Ja.
Genau.
Aber das heisst, du bist aus der Familie, die Ofenmaltine erfunden hat.
Genau.
Ich danke dir ganz herzlich.
Also, ja. Also, dass sie es erfunden haben, oder
ja,
was?
Ja, genau.
Also
ihre Familie, danke.
Meine Schwester ist absolut süchtig nach Ofen.
Sicher?
Ich.
Hast du es gern?
Inzwischen, ja. Als Kind bin ich gezwungen worden. Habe ich nicht so lustig gefunden.
Ist es als Kind bei euch jeden Morgen auf dem Tisch gestanden?
Ah, natürlich. Was meinst du denn? Und bei Grossmutter Wander dürfen Zucker rein tun, aber bei Mami nicht.
Ja. So gut. Und eben, ihr habt dort auch, das ist, also ihr habt natürlich, es hat Wohlstand gebracht in die Familie, oder? Das Ofenmaltine.
Genau.
Und dann hat es eben einen Landsitz gegeben und einen Stadtsitz.
Genau.
Und du hast Erinnerungen so an den Stadtsitz von deinen Grosseltern, hast du mir erzählt?
Also dort, das ist die Villa Bernau. Und dort,
das ist noch ein bekannter Landsitz Bern, hier in Bern. Ja.
Weil man dort einfach, dort kommen Konzerte oder man kann so mieten für Fest. Und obenin hat es auch noch eine Musikschule und ein spannendes Zeug. Es gibt das Gemeindeleben dort fördern. Mhm. Das finden wir sehr schön. Und nebendran ist im Chalet, wo Albers eben auch Verwandte waren oder die Angestellten gelebt haben, noch früher, also die Generation von meinen Grosseltern, haben dort ihre Angestellten im Chalet. Und dort ist jetzt eine Kita, Kindergarten und glaube Wohnungen werden noch vermietet. So in diesem Stil.
Und du, genau. Wo du ein kleines Kind warst, bist du dort?
Habe ich dort auch zwischen gewohnt, wenn meine Eltern im Ausland waren. Mhm. Und wenn ich allein war und die Eltern weg waren, bin ich bei meiner Grossmutter im Haus gsi. Und sie hatte ein wunderschönes rotes Schlafzimmer gehabt, wo meins war, wenn ich bei ihr war.
Ein rotes Schlafzimmer?
Ja.
Also rote Wände?
Rote Tapeten, rot Seiten irgendwie ins Bettgestell gemacht, rote Vorhänge. Nicht riesig, aber einfach, ich habe immer gedacht, es war ein grosses Bett gewesen, also so ein französisches Ehebett, ist etwa 1,60 oder so. Mhm. Da hatten wir natürlich Platz gehabt. Und ich bin dort viel drin, ich bin auch sehr viel krank gewesen, und dort bin ich eben drin gewesen und habe das Zimmer wahnsinnig gerne.
Okay, du hast mir da vorhin in eure Wohnung geführt und da gibt es auch farbige Wände und es ist wahnsinnig schön designt, schöne Möbel, schön ausgebaut. Ist das etwas, was du dort aus der Kindheit mitgenommen hast?
Ich kann mir schon vorstellen, dass Schönheit ist dort sehr prägt gewesen. Also man hat einfach schöne Sachen gesehen, wertige Sachen, wie jetzt meine kleine Schwester würde sagen. Sie sagt immer, das ist sehr wertig. Ich sage einfach, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Ja, dort habe ich sehr viel gesehen und die Mami hat einen guten Geschmack gehabt. Die Mami hat selber geschneidert und hat wirklich sehr schöne Sachen gemacht. Das ist von dort mehr gekommen.
Was hast du für Erinnerungen jetzt aus deiner Kindheit, wenn du zurückdenkst? Was sind so die...
Im Land habe ich einfach auf dem Bauernhof geholfen. Dort habe ich darunter gelernt, heuen. Ja. Ich habe geholfen, Hühner Eier holen, Küngelistall ausputzen. Rausputzen. Das war so das Wehrschaften, der Gegenpol gewesen. Und das habe ich sehr schön gefunden.
Ja. Also gut. Es hat noch einen Landsitz gegeben?
Ja, genau, in der Nähe von der Fabrik, wo man eben auch mit den Bauern zusammen gearbeitet hat, weil für Ofo Maltine hat es Eier und Milch gebraucht, Getreide. Okay. Und von dem her hat es das, all die Ingredienzen hat man dann von lokalen Bauern bekommen.
Okay, also das ist, also ich finde es ja. Bilderbuchhaft, du das ist erzählst.
Ich hatte eine bilderbuchhafte Kindheit, ja. Kann man sagen. Genau.
Und du hast eben auch hier als Familie im Ausland gewohnt.
Ja, ich bin in London geboren. Dann sind wir auf Chicago, Lincoln, Nebraska, Frankfurt am Main und dann Wedischwil und dann auf Bern. Mhm. Und mein Vater hat dort für die Firma gearbeitet, hat halt so wie... seine Sporen abverdient oder schauen, wie das ganze Geschäft, die ganze Firma im Ausland läuft und so. Und vielleicht wäre ja auch mal die Absicht gewesen, dass sie dort würden bleiben, aber meine Mutter war sehr unglücklich im Ausland. Ich glaube, meinem Vater hat es noch gefallen.
Okay.
Genau.
Und du bist nachher so im Kindergartenalter, gell?
Sind wir zurückgekommen, dann in die Schweiz. Mhm. Ich bin dort in den Kindergarten gegangen. Und erste, zweite Klasse in Wedischwil.
Hast du da Erinnerungen dran?
Ja. Ich bin dort wirklich schon mehr auf der Suche nach Gott gewesen und habe komisches Zeug erlebt. Mit Beerdigung, mit Toten. Also so ein bisschen übernatürliches Zeug, das ganz komisch war, muss ich sagen. Vielleicht muss ich noch auf Frankfurt zurückgreifen. Dort habe ich mal als kleines Kind einen Traum gehabt. Und an dem habe ich mich noch ganz fest besinnen. Ich habe geträumt, dass Jesus ist zu uns gekommen ist, bei uns gegessen hat und keiner hat ihn erkannt. Und ich bin fast verzweifelt, weil ihn niemand erkannt hat.
Aber du hast ihn erkannt?
Mhm. Ich wusste, es ist Jesus. Ich weiss nicht, wieso. Ich hatte eine fromme Grossmutter gehabt. Genau.
Ja, also
du... Wo mir viele biblische Geschichten erzählt hat oder Bücher gegeben hat.
Mhm. Also, Suche nach Gott hat in dir schon sehr früh angefangen, aber es war nicht wirklich ein Thema in eurer Familie.
Also, ich bin so quasi, wie sagt man, christliche Werte sozialisiert gewesen. Man ist in Weihnachten, ist man vielleicht mal in einen Gottesdienst oder Ostern, mal zwischen, aber eigentlich nur, wenn eine Taufe oder irgendetwas Spezielles passiert ist, sonst nicht wirklich.
Und wieso hat bei dir die Suche schon so früh angefangen? Also was hat die
gezogen? Ich kann mir vorstellen, durch das, dass ich immer das Gefühl hatte, ich passe nicht rein. Ich passe nicht, ich gehöre nicht ganz dazu. Es war ganz interessant. Ich habe etwas wie gesucht, Antworten auf, wieso habe ich immer das Gefühl, ich passe nicht.
Also du passt nicht in die Familie rein?
Ich passe
oder in die Welt?
Einfach in die Welt, aber auch, eben auch die Familie, schon nur durch das Zweiteilige. Oder? Die einen sehr wohlhabend, die anderen eher ärmlich. Es ist immer so, wo gehöre ich dazu?
Mhm.
Das war sicher auch immer gewesen. Und durch das viele, ganz früher im Ausland, ist mir das nicht aufgefallen, weil in England, Amerika, Deutschland hat es natürlich auch noch viele Expats gegeben. Und das hat es in der Schweiz nicht mehr gehabt, in dem Wedischwil.
Mhm.
Und dort sind alle so ähnlich, in ähnlichen Gefilden oder nicht wirklich daheim gewesen. Und plötzlich habe ich einfach gemerkt, ich wollte ja neu mit daheim sein.
Mhm.
Das hat sicher mit dem vielen Zyklen auch zu tun gehabt.
Mhm.
Genau.
Und nachher seid ihr von Wedischwil zurück auf Bern zügelt.
Genau.
Gell? Und wieso seid ihr zurück auf Bern gekommen?
Weil der Papi hat ein Jobangebot gehabt, hier eine Filiale für eine Treuhandgesellschaft aufzutun. Und von dem her sind wir da gelandet.
Ja, nachher sind deine Teenagerjahre gekommen.
Aha.
Und mit 15 hat es einen Bruch gegeben, da bist du dann in ein Internat.
Genau.
Kannst du uns da dazu erzählen, warum ist der Weg in ein Internat gekommen?
Also, meine Schulleistungen waren unterirdisch. Mein Verhalten war nur Rebellion. Und mit der Mami war es sehr herausfordernd. Dass der Papi jedes Mal, wenn er heimgekommen ist, musste er irgendwie schlichten. Und von dem her bin ich dann einfach im Internat gelandet. Sie wollten mich zuerst in ein so Rich Kid Internat tun, wo ich dann gesagt habe, da gehe ich nicht. Dann haben sie mich dafür in die evangelische Mittelschule da, wo es auch Rich Kids hatte. Es hat aber auch, ist wieder interessant, beides gehabt, Leute aus der Talschaft. Und wer sind meine Freunde geworden? Die aus der Talschaft.
Talschaft heisst
Einheimische. Dort habe ich...
Wie ist es? Also, um das noch ein bisschen emotional abholen. Also, hast du dort auch wollen her? Oder bist du dort dazu verdonnert worden? Wie war es für dich, dort her?
Also, für mich ist das Hergehen wirklich auch wie eine Strafe. Du hast nicht so funktioniert, wie wir das von dir erwarten. Du musst gehen, du bist zu viel. Ich war sowieso immer zu viel gewesen. Es hat immer geheißen, du bist zu laut, du brauchst zu viel Platz, du störst eigentlich unser ganzes Familiensein. Und ich habe es wirklich auch zum Teil gemacht, aber nicht grundsätzlich.
Und wie ist es mit dem gegangen?
Das hat sehr wehgetan. Einfach so quasi... Wir können die jetzt hier nicht mehr brauchen. Und das war auch ein Grund, wieso ich mein Kind nie ins Internet hatte, wo er schwierig war. Weil ich gesagt habe, ich halte das aus.
Mhm.
Meine Liebe ist da, ich halte das aus. Und da hatte ich einfach das Gefühl, das war eine grosse Überforderung seitens meiner Eltern.
Mhm.
Aber es war in dem Moment sehr verletzend. Und es hat sehr viele oder andere Kinder gehabt, die auch abgeschoben wurden, so quasi.
Okay.
Es hat viele Drogen gehabt, viel ganz Missbrauch. Also er hat die Welt in klein im Internat erlebt, kann man sagen. Eine, die Drogen hat genommen, der habe ich den Entzug geholfen. Die war auf Heroin. Die hat einen Freund gehabt, der das Heroin selber zubereitet hat. Eben, du siehst Abgründe. Mhm. Und das war wirklich nicht lustig.
Mhm.
Ich selber bin auch ein bisschen gekippt, aber nicht mehr. Und halt sehr okkult. Es war sehr okkult in den Bergen. Das hat man dann gepflegt.
Und was heisst das?
Also weißt du, so eben hellsichtige... Ich habe mal mein Zeugnis nicht gefunden. Dann sagt meine Schlummermutter, du musst die und die fragen. Gibst mir einen 50er, dann sagt die dir, wo das Zeugnis ist. Ich habe es einmal wieder gefunden. Und,
also es hat funktioniert. Mm-hmm. Also es hat wirklich einen 50er gegeben in der Hellserie.
Mm-hmm. Also sie hat sie ihr dann gegeben. Ich habe die nie lernen können. Mm-hmm. Aber die hat dann beschrieben, wo das soll sein. Wir haben es gefunden. Ja.
Okay.
Und eben, es ist zum Teil sehr spooky zu und her gegangen dort oben.
Und du bist dann auch ins Theater gekommen. Du hast einen Berufsweg eingeschlagen. was dich auch ein bisschen Mut gekostet hat, oder? In deinem familiären Umfeld.
Oh ja. Ich hatte eine Grossmutter, die hat mich nicht mehr geredet, ein ganzes Jahr. Und zwar am Tisch, wenn ich das Wort an sie gerichtet habe, hat sie das Wort an jemand anderes gerichtet.
Wegen deiner Berufswahl?
Mhm.
Also deine Berufswahl, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Was hast du dich entschieden zu machen?
Also ich habe im Gymnasium schon angefangen, ich hatte einen Lehrer gehabt, im Internat, der mich sehr gefördert hat. Der hat mir eine Hauptrolle gegeben. Der hat mir auch immer ein bisschen, manchmal Briefe geschrieben, nicht, sondern Psalmen, schwarz-weiß-Fotos mit Psalmen. Aber der hat mich irgendwie gesehen. Der hat mich gefördert und hat mir eine Hauptrolle gegeben. In Commedia dell'arte, ein Stück Pantalones-Hochzeit, genau so hat es geheissen. Und dort habe ich einfach gemerkt, es macht mir Freude und ich kann es.
Auf der Bühne stehen, die
ja,
ausdrücken,
genau,
eine Rolle übernehmen.
Genau. Ich habe aber schon vorher gerne Theater, schon mit 16 wollte Regisseurin werden. Du kannst umdirigieren, ich habe mir gerne befohlen, sorry. Ich war Pfadiführerin. Und nachher haben mir aber alle Schauspieler gesagt, nein, wenn du Regisseur willst werden, nicht so einen Intellektuellen, du musst zuerst selber spielen. Und so ist das so die ersten Dinge gewesen.
Und das heisst, du hast eine Schauspielausbildung gemacht?
Ich
oder
habe nachher im Gimmer habe ich natürlich nicht gewusst, ob ich da irgendjemand reinkomme. Weil, also sorry, da gibt es zum Teil Aufnahmeprüfungen, wo 300 bis 500 Leute gehen, sind einem 12 Nasen oder 8 Nasen, je nach Schule. Und ja, von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. Also meine erste Aufnahmeprüfung war sehr lustig. Da war ich in Salzburg. Und komme dort her, erste Runde bestehe ich, muss im Gruppen bewegen und reden und weiss nicht was, alles so kleine Übungen. Ist alles wunderbar gegangen. Bis Runde 4, was heisst, was haben Sie vorbereitet? Und ich, hä? Hätte ich etwas vorbereiten sollen? Ich einfach denke, die sagen mir ja, was ich so spielen soll, oder? Du siehst, wie viel grosse Ahnung ich habe.
Du hast ein Stück hinein vorbereiten.
Ja, man hat so drei Szenen oder zwei Szenen vorbereiten und so.
Und er?
Und das habe
ich dann nicht gestanden.
Nein, dann haben sie halt gesagt, ja, danke. Dann musste ich gehen.
Hast du nicht improvisiert?
Nein. Nein, Impro bin ich schlecht.
Okay.
Und ich habe es schon, aber das habe ich in Amerika gelernt. Mal
also Salzburg bist du nicht reingekommen, aber
ich bin nicht reingekommen. Dann habe ich, hat mir dort einer gesagt, was man muss machen. Der war so nett. Der gesagt, ich habe schon 8 Prüfungen gemacht. Ah. Der ist übrigens sehr bekannt worden. Hat mit super Regisseuren gearbeitet. Und der hat mich getröstet. Dann hat er gesagt, du musst jetzt einfach das und das finden. Und dann habe ich hier irgendeinen, der Bruder von einer, der mit mir in der Pfad war, schon Schauspieler war, der hat mir dann noch etwas geholfen und dann mich vorbereitet. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung zu Bern gemacht. Dann haben sie zuerst eben mein Lieblingswort gesagt, ich sei wasserverdrängend.
Wasserverdrängend?
Mhm. Eben, ich nehme viel zu viel Platz ein. Ich bin unsensibel, kann nicht auf andere eingehen und so. Genau. Muster, was sich wiederholen. Und dann, und dann haben sie gesagt, ja, sie passen besser nach Berlin. Nein, die Aufnahmeprüfung in Berlin gemacht und dort habe ich so Schiss gehabt, weil, sorry, als Berner Mädchen plötzlich in Berlin und verlassen und weiss nicht was. Also, ich habe nicht gut gespielt. Ich habe zwar nicht schlecht gespielt, aber nicht gut. Und dort bin ich nicht reingekommen. Dann hat die aber zu Bern gesagt, wenn ich es zu Berlin nicht schaffe, soll ich nochmal zu ihnen kommen. Dann bin ich nochmal zu ihnen. Dann haben sie gesagt, ja, mit euch kann man ja reden.
ja, aber warte schnell. Was hat das mit dir gemacht, das so gespiegelt bekommen? Wasser verdrängen?
Ja, eben, wieder mal Elefant im Porzellan. Ich habe halt gelernt, mir hat der Schauspieler gesagt, du musst dich behaupten. Du musst einfach sagen, da bin ich. Und weil ich nämlich so Angst hatte, auf die Bühne zu gehen, ich sterbe ja vor Lampenfieber.
Ah, wirklich?
Ah, ja. Ah ja, ich bin gar nicht die, die super cool wirkt, wenn ich auf die Bühne muss. Da sterbe ich vorher fast. Wegen dem habe ich eigentlich auch irgendwann gesagt, das kann ich nicht mehr, das geht mit der Nervosität und dem Blutdruck nicht so ganz. Mhm. Und ja, von dem her...
Aber was hat es mit dir gemacht? Weißt, hat es irgendwie triggert oder hat dich das angespornt oder hat es dich abgezogen?
Dass sie mich näher genommen haben, hat mich angespornt. Mal, ich habe es geschafft und war eine der ersten, die ein Engagement hatte.
Als Schauspielerin. Du hast eine Ausbildung gemacht, Schauspielerin
beschworen. Abgeschlossen, genau. Dann wollte man 4 Jahre können. Aber die, die ein Engagement hatten, durften vorher gehen. Mhm. Und ich wollte eigentlich in eine Freie bei mir gehen. Theater wie Brandheide, wo super cool war, wo Schweizer gespielt haben. Aber als ich die Schule fertig hatte, haben sie sich aufgelöst. Mhm. Also war das nichts. Und dann habe ich eben Erlangen gefunden.
Dann bist du auf Erlangen, hast als Schauspielerin dort gewirkt
gute
und gearbeitet.
Gute Rolle gehabt, ich hatte Hauptrollen gehabt, genau.
Und dann bist du aber irgendwann weiter, hat die irgendwie auch die Suche nach Gott noch ein bisschen weiter.
Genau, weil sie haben mich aber rausgeschossen, weil ich rebellisch war, weil wir sie reklamieren, dass der Intendant nicht tragbar ist.
Ja.
Wir waren zu viert okay. Und wir sind alle fristlos entlassen worden. Ich hatte nämlich eine Tour auf Russland für ein 2-Personen-Stück.
Oh.
Und hatte keinen Job, hatte Geld geerbt, Gott sei Dank, von meiner Grossmutter. Mit dem Geld bin ich auf New York und habe dann noch Musical studiert.
Ah, okay.
Aber dann war ich wirklich auf der Suche, weil ich bin schon zu Erlangen, hat mir irgendein so ein Medium gesagt, ich soll nicht auf New York, ich werde dort sterben.
Du hast immer wieder so Berührungspunkte gehabt mit so spirituellen, okkulten Sachen, Botschaften.
Ja, weil einfach ja, eben auf der Suche war und bin auch, nachdem ich in New York bin angekommen, auch gerade ein Zeitchen gar nicht zu weh gewesen, habe mich nicht mehr bewegen.
Also Lähmungsverschiebung oder was?
Im Bett gelegen, ich habe es knapp aufs WC geschafft, weil meine Roommate ist weg war und ich war allein in der Wohnung, irgendwo in Brooklyn. Not the safest space, noch dazu mal. Und wirklich einfach sagen, Gott, wenn es dich gibt, musst du jetzt irgendetwas machen. Ich kann nicht, da hat es noch keine Handys gegeben im Fall. Und wir hatten, glaube ich, nicht einmal ein Telefon in der Wohnung. Genau, und dann haben wirklich, ich habe dann gleich nach 3 Tagen endlich schlafen können. Nein, dann kann, ja, in dieser Stadt muss es etwas geben. Da muss es etwas geben, wo Gott sich mir offenbaren will. Jetzt konnte ich ja wenigstens schlafen. Also sollte es den Gott irgendwo geben?
Also, aber so wie das Gottesbild von einem Gott, der da ist... Und was ihnen hilft, das hast du wahrscheinlich aus der Kindheit, aus
ja,
der Grossmutter her noch
ja, genau. Einfach, es hat einfach als Kind haben wir einfach die biblischen Geschichten gehabt und meine Grossmutter hat fromme Vorfahren. Sie war Herrnhuter-Nachfolgerin, aber sie war die einzige fromme und mein Vater ja irgendwo auch. Also mein Vater hat gesagt, das habe ich aber auch erst, als ich gläubig war, als ich wirklich mich entschieden habe, diesen Weg nachzufolgen. Dann hat mein Vater mir mal gesagt, weisst, ich habe immer gewusst, dass Gott mir alles Gute gibt. Und dann, wenn es schwer ist, hilft er mir dadurch.
Mhm.
Und das hat mich natürlich schon auch geprägt, oder? Also, die Message, die er mitbekommen hat, habe ich wahrscheinlich auch irgendwo mitbekommen, hat mitgeschwungen.
Ja, und dann warst du in New York, hast du dich gesehen, nach dieser Offenbarung, oder, dass du endlich mit dem Gott in Kontakt kommst.
Genau, und dann in einer puerto-ricanischen Gemeinde.
Also bist du dann irgendwie geschaut, wo gibt es einen Gottesdienst oder so?
Nein, es war nicht so, dass ich eine Probe mit einer, die der Mann verboten hat. Das gibt es halt auch, die war mehr arabischstämmig, die der Mann verboten hat, dass sie zu Fremdenleuten geht, proben. Dann musste ich zu ihr müssen und habe dann mal dort auf ihrer Straße gelaufen und dann höre ich so ein Gegrennen und ein riesen Tamtam und ich war immer gewundert, schaue dort rein, dann sehe ich dort die Frau auf den Knien und flehen und ich weiss nicht was alles. Dann dachte ich, könnte ja mal am Sonntag dort gehen. Und dann bin ich am anderen Sonntag dort hergegangen. Ich habe kein Wort verstanden, weil ich nämlich nicht Spanisch kann. Mhm. Aber ich habe Jesus gesehen. Ich habe Latinisch, Französisch. Und habe mir das nachher so zusammengeschlossen. Ich dachte, ah ja, es geht um Jesus. Und dann kommt eine junge Frau zu mir und sagt, you wanna pray? Und ich habe keine Ahnung wie. Und ich sagte, ja, ist okay. Dann bin ich vorne. Und seitdem bin ich nachher wirklich dort regelmässig gegangen.
Also was meinst du mit, du hast Jesus gesehen?
Ich habe wirklich, wie ich dich gesehen, eine Offenbarung gehabt. Eine offene, wie man so sagt, eine offene Offenbarung. Das habe ich nie mehr in meinem Leben gehabt.
Also dass er dort gehockt ist, oder
ja,
was?
Ja, genau. Und so quasi...
Also neben dir gehockt ist?
Vor mir. Vorne. Vorne am... Vorne beim Altar. Aha. Oder beim... ja, es war ja irgendwie nicht eine Kirche.
Also war er nicht einfach der Pfarrer gewesen?
Nein. Nein, es war nicht der Pfarrer gewesen, sorry. Es war nicht der Pfarrer gewesen, der war viel älter gewesen. Und so eine, der hat so südamerikanisch ausgesehen, so einen feurigen, kleinen Südamerikaner, genau. Nein,
und also hast du wirklich Jesus gesehen dort vorne? Ja. Okay.
Ich weiss, it's quite special, und da kann man mich auch ein bisschen für verrückt halten. Aber ja, und dann habe ich einfach gemerkt, ja mal, da läuft etwas, das habe ich nie mehr gesehen. Und dann haben sie gesagt, ja, ich muss auf die Bibel lesen und haben mit mir gebetet und ich muss mich taufen.
Aber hat er dann noch irgendetwas gesagt oder gemacht, der Jesus? Oder was?
Nein, es hat mich einfach berührt. Ich hatte das Gefühl, dass ich heimkomme.
Okay.
Und es hat ja noch ein paar Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich den Weg ganz gegangen. Aber da bin ich dem nachforschen.
Mhm.
Ja.
Und dann hat es ein paar Jahre gebraucht, bis du dem ganz bist nachgegangen?
Ja, ich bin dann nach New York, bin ich auf Deutschland, auf Berlin, und dort noch freischaffend gearbeitet, aber habe einfach gemerkt, es ist so hart. Und die Stadt ist so hart. Und dann habe ich irgendwie, genau das christliche Künstlertreffen hat mir geholfen, habe ich irgendeine Lehre kennen, die mir gesagt hat, komm, mach mal daher. Und das habe ich super spannend gefunden. Mit Künstlern, die auch irgendwie einen christlichen Glauben haben, sich auseinandersetzen mit Kunst.
Mhm.
Und ich habe gemerkt, Kunst ist ein super Mittel. Das ist... hat zum Teil andere Sprache. Mhm. Oder nicht nur das Evangelium um die Ohren schlagen, sondern wirklich auch eben intuitiv Bilder, wo vielleicht nicht ein Kreuz, nichts drauf ist, wo man merkt, da ist mehr dahinter. Mhm. Und das hat mich dann auch fasziniert. Und dann habe ich eine Lehre kennen, die hat mir dann gesagt, ja, ich soll doch mal in einer Bibelschule, so ein Sommercamp gegangen, dann bin ich dort hergegangen. Und dort habe ich es gut gefunden, mir ein bisschen zu gesetzlich, zu rigid. Aber gleich. Und dann hatte ich wieder den Eindruck gehabt, ich soll das mal machen. Ich habe das nicht gemacht, habe dann 9-monatige Bibelschule gemacht.
Und eben, du hast vorhin gesagt, es hat noch ein paar Jahre gebraucht, bis du wirklich den Weg voll eingeschlagen hast.
Ja, das ist eben dort in diesem Prozess. Ich bin nach 2-3 Jahren Berlin. Die Mauer ist gefallen. Es ist eben schwierig geworden, ohne einen Job zu finden.
Mhm. Aber was heisst das? Weißt du, dass du nachher den Weg voll bist gegangen? Also,
für mich hat das geheissen, wirklich regelmässig Bibel lesen, meinen Lebensstil zu ändern. Ich hatte vorher ziemlich viel Liebhaber gehabt. Einfach, ja, mein Leben gelebt und plötzlich gemerkt, dann hat er auch zu Gott gesagt, ich will nicht die Jungfrau, also das geht jetzt nicht mehr. Mhm. Und so, und von dem her, ja.
Und nachher, ich weiss jetzt heute, du bist auch geheiratet, du bist Mami geworden.
Mhm.
Wann hast du dann deinen Mann lernen können?
Meinen Mann habe ich erst mit fast 40, also 38, 39 lernen kennen. Muss auch noch sagen, dass ich vorher noch schnell einen Eierstock rausnehmen durfte, was meine Lebensplanung auch noch so ein bisschen geändert hat. Dass ich gesagt habe, ich muss ja nicht unbedingt heiraten und Kinder haben.
Also hast du einen Eierstock Krebs gehabt, oder was?
Ein Borderline, ja.
Und hast du das entfernen?
Ja.
Okay.
Und nein, meinen Mann lernen kennen. An einer Konferenz als Mitarbeiter. Und ich war an einem Tisch mit einer Freundin und sie Wir haben gelacht, natürlich. Und er hat gesagt, ich brauche jetzt etwas. Ich brauche jetzt etwas. Er musste als Seelsorger ganz schlimme Geschichten, die den Menschen passiert ist, übersetzen und hat es gar nicht lustig gefunden. Mhm. Dann ist er an unseren Tisch gekommen. 5 Minuten später merke ich, dass das der Typ ist, der sein bester Freund mir schon immer verkuppeln will. Dann habe ich wieder das Weite ergriffen. Also mehr in irgendetwas hineinbringen geht nicht. Aber gleich, es war interessant, ihn lernen zu kennen.
Ja. Aber warte schnell, ich muss mal schon zurück zu Reihenstockentfernung.
Ja.
Das hat ja etwas mit dir gemacht. Also wenn ich es richtig verstanden
habe,
hat es mit
dir auch ein bisschen... Ich habe das Thema King abgelegt.
Ja. Und vielleicht sogar Mann. Also dass du gar nicht einen Mann haben oder Familie gründen.
Genau. Genau.
Also ist es ein bisschen eine bittere Reaktion gewesen? Oder was hat es mit dir gemacht, den Eierstock?
Die Eierstock ich bin mir kastriert vorgekommen. Ich habe so das Gefühl gehabt, ja, und jetzt? Aber es hat mir auch wieder einen Schub gegeben. Ja gut, also was mache ich jetzt mit meinem Leben? Es hat mich auch animiert, neu zu denken. Ich habe auch nicht mehr durch einen Unfall, den ich hatte. Nicht mehr im Theater gespielt, habe dann noch das Säcklerand gemacht.
Genau. Hast du dich neu ausgerichtet?
Habe mich auch von neu ausgerichtet.
Aber dann ist eben der scheinbar unattraktiv, aber einer, wo man eigentlich mit dir schon lange wollte
connecten.
Hast du den lernen kennen?
Den habe ich lernen kennen und habe gefunden, es sei nett. Es war jetzt nicht gut fordern, aber er sah gut aus und ist intelligent, das war mir wichtig. Gewesen. Und ich habe ihn eingeladen ins Theater, um zu schauen, ob er lachen kann. Und dann sind wir ins Theater eine Komödie schauen. Es war gut.
Er konnte lachen.
Ja, genau. Und dann bin ich durch das Säcklerand in Frankreich Aufenthalt gebraucht und wir sind noch zusammen ans Unifest. Und er sagt immer, ich habe ihn geküsst, ich sage, er hat mich geküsst, egal. Auf jeden Fall, wir haben eine Fanbeziehung auf Paris. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich vermisse ihn. Ich hatte früher nie einen Heimweg. Nie. Also ich habe immer Städte und Kultur alles immer spannend gefunden. Ich habe zum ersten Mal
Ist
ein neues Gefühl für mich. Genau.
Dann hast du gewusst, das könnte ein bisschen ernst sein.
Und dann ist er weg ins Ausland. Und dann hat er mir den Verlobungsring aus Amerika gebracht. Und der passt.
Der passt?
Ja.
Du hast gewusst, das
wollte ich. Und ich habe wirklich auch so innerlich gesagt, also zu lange tun wir da nicht faktoren. Also ich warte jetzt da nicht noch ein paar Jahre. Er hat das scheinbar gemerkt.
Und dann hast du, obwohl du nur noch einen Eierstock hast, bist du schwanger geworden?
2 Monate geheiratet, bin ich schwanger geworden.
Und dann ist eben der Jérôme auf die Welt gekommen.
Dann ist der Jérôme auf die Welt gekommen. 1999. Und wirklich ein Wunderkind. Also eben, alle haben gestaunet. Ich mit einem Eierstock und schon 41, ja. Von dem her, das
also ist hast schon... du Hoffnungen gehabt, dass du Mutter wirst? Oder hast du gar nicht mit dem gerechnet?
Ja, nicht mit dem gerechnet. Ich war leicht überfordert gewesen.
Okay.
Und dann dachte ich, jetzt geht das Leben an mir vorbei. Wirklich, jemand dachte, Jungmutter wollte ich sowieso nie werden, weil man könnte ja das Leben verpassen. Und das hat mich sogar dann noch verwünscht, dass ich das Gefühl hatte, jetzt geht das Leben an mir vorbei. Und ich war keine Bebeli-Mama gewesen. Nie wirklich.
Okay. Und was hat das mit dir gemacht? Das Mami werden und jetzt merke ich, jetzt hocke ich da mit einem Bebeli.
Genau.
Es ist das Opfer, das man bringt.
Es war wirklich nicht so fun gewesen. Mein Mann hat gerade gearbeitet und manchmal war meine Leistung pro Tag nicht sehr hoch. Ja, aber ich hatte ihn gerne. Es war für mich ein Wunder, ein Geschenk. Ich bin fast durchgefallen. Ich war süchtig nach seinem Geruch. Ich habe es geliebt, Mami zu sein. Ich habe es geliebt, nach einer Mami zu sein, besonders, als er davon redet.
Wo du es gegenüber hattest.
Ja, genau. Und Büchli vorlesen, haben wir geliebt. Er hat nicht gerne Lego gespielt, das hat mich fast gestört, weil ich so gerne Lego gespielt habe.
Also in dieser Mami-Rolle bist du ein bisschen aufgegangen?
Ja, weil ich habe gerne Bäbeln gehabt früher. Ich wollte immer eigentlich Mami sein, nur ist das so ein bisschen weggeschoben worden, weil ich das eben keine Möglichkeit hatte.
Okay. Und nachher sind aber auch eben Herausforderungen gekommen. Der Jerome hat irgendwann, ich glaube, er war schon ein bisschen älter gewesen, gell? Hat er eine Diagnose 15. bekommen?
15.
15?
Ja.
Was ist dort passiert?
Er hat Lymphknotenkrebs bekommen, und zwar ich habe schon vorher gemerkt, dass etwas nicht stimmt und bin durch eine ganz schwere Zeit, weil dann hat meine beste Freundin Krebs gehabt, der Hund ist gestorben, der auch Krebs hatte und habe mich um Jerome weniger gekümmert, weil ich gesagt habe, der Papa soll ein bisschen schauen. Weil mit 15 geht man nicht so gerne mit der Mama zum Doktor, oder?
Mhm.
Und der Doktor hat einfach nicht richtig geschaut. Erst nachdem meine Freundin gemerkt hat, dass sie nicht am Krebs wird sterben und der Hund schon tot war, habe ich gesagt, so, jetzt muss ich mich um Jerome kümmern.
Also er hatte ein Symptom gehabt, oder
ja,
was?
Er hatte eine riesige Lymphknotenentzündung hier gehabt. Und das hatte er schon ein halbes Jahr gehabt. Am Hals.
Am Hals.
Am Hals. Und dann und er war in Behandlung gewesen, oder? Bei einem Nasen-Hals-Spezialist. Und dann hat der Jerome, habe ich gesagt, so Jerome, jetzt komme ich mit. Das geht nicht so weiter.
Mhm.
Er hat auch immer Lungenentzündungen und einfach immer kränklich und dünn, was er von Natur aus nicht ist. Und dann hat der Arzt gesagt, jetzt schauen wir mal richtig. Dann hat er richtig geschaut. Und eben eine Biopsie gemacht, das hat mir dann der Onkologe erklärt, dass es eben gewisse Krebse man nur mit Biopsien erkennt und nicht mit Punktion. Der Onkologe hat mir dann auch erklärt, Stadium 1, Stadium 2, Stadium 3, Stadium 4. Dann denke ich, wieso erzählt er mir das alles? Das ist ja grauenhaft, Stadium 4. Dann sagt er, euer Sohn hat das letzte Stadium.
Oh wow.
Und boah, da ist eine Welt zusammengebrochen. Und da habe ich wirklich mit Gott gerungen, weil ich habe schon mehrere Leute an Krebs gesehen sterben, auch begleitet. Und das hat mich wirklich gestrusset. Und eben, ich habe mit Gott geschrauen, geschumpfen. Ich habe früher auch mit Gott gelacht. Aber da habe ich wirklich angefangen zu schreien. Und gesagt, es kann nicht sein, dass ich das Wunderkind bekomme, so spät, und er soll mir das genommen werden.
Mhm.
Und irgendwann ist wie bei mir innerlich, da habe ich so wie einen Prozess gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe bei anderen geglaubt und gewusst, dass sie gesund werden. Und bei anderen hatte ich keinen Glauben gehabt, aber ich wollte zu dem Punkt kommen, dass ich den Glauben habe für meinen Sohn. Und plötzlich habe ich den Glauben gehabt, dass
er gesund Glauben, wird. Dass er wieder
dass
heim
er
werden.
Wieder gesund wird, ja. Und da haben wir dann wirklich auch Wunder erlebt. Er hat nämlich keine Bestrahlung müssen machen. Nur in Anführungszeichen, es war Horror, dein Kind zu leiden mit den Chemos.
Chemotherapie hat er machen müssen?
Ja, ein halbes Jahr hat er Chemos machen.
Und die hat angeschlagen in dem Fall?
Die hat angeschlagen, ja.
Der Tumor ist weg?
Der Tumor ist weg. Er hat seine 5 Jahre Zeit auch mit Kontrolle immer wieder. Immer wieder halt die Angst, weil ich das bei meiner Mami gesehen habe, die an Krebs gestorben ist. Immer wieder die Angst, die krebsfreien Jahre. Und dann plötzlich, dass man doch wieder befallen ist. Das ist, ja, das ist eine schwierige Zeit gewesen, die hauptsächlich auch für das Kind. Es war wahnsinnig schwierig gewesen. Gerade in einem Alter, wo es um Ausbildung, sich verlieben, glaube ich, bei ihm dann ganz weggefallen.
Kannst du es ein bisschen beschreiben? Du hast schon ein bisschen gesagt, es war schrecklich gewesen, es ist eine Welt zusammengebrochen. Was passiert da in dir als Mutter? Und er erstreckt sich ja über Jahre, oder? Immer wieder die Ungewissheit, kommt es zurück?
Ist schwierig zu sagen. Also für mich hat einfach, ich habe dann einfach auch noch mehr nach Gott gesucht, gebe ich ganz ehrlich zu. Das hat mich sicher auch tiefer gemacht. Ich habe aber auch ein Burnout gehabt, quasi 2 Jahre später, nachdem die Camp, also die ersten 2 Jahre, man sagt, die ersten 2 Jahre sind die wichtigsten, wenn sie die überlebt haben. Und dann konnte ich anfangen loslassen, aber dann ist es mir nachher gesundheitlich ganz schlecht gegangen. Also mit solchem Blutdruck. Ich habe aufgehört, ich habe noch Theaterwissenschaft studiert, ich habe es aufgehört, ich habe überhaupt keine Kraft mehr gehabt und ja, habe dann einfach gemerkt, ja, was bleibt mir noch? Also, es bleibt noch Gott übrig. Mein Mann, ich bin auch elend dankbar, mein Mann und ich, wir haben es zusammen prestiert, weil jeder tut ja anders mit Trauer umgehen. Der eine redet nicht mehr, der andere muss reden, oder der eine glaubt und der andere sagt nein und malt wirklich alles schwarz. Das ist wirklich, von dem her sage ich, hat mein Mann wahnsinnig mehr geholfen tragen. Das war wirklich super.
Und das hat die Täufer zu Gott getrieben eigentlich, aber es kann ja auch das Gegenteil bewirken, ja. Eben, dass du wie sagst, hey, also.
You get better or bitter. Und ich glaube, ich bin besser geworden.
Und warum denn nicht bitter? Also was hat dich vor dem bewahrt?
Erstens ist er gesund geworden.
Das hilft, ja.
Das hilft. Und ich habe einfach, ja, ich habe Gott vor, oder der grosse, gefürchte Gott. Und plötzlich habe ich gemerkt, nein, Gott hat seinen Sohn gegeben. Mit dieser Krankheit habe ich noch viel mehr gemerkt, wie Gottes Herz muss blühtet haben, dass er seinen Sohn gegeben hat. Wenn ich so tue, wenn mein Kind am Sterben weiß, oder? Und er, ja, die Tatsache hat mir auch geholfen. Und dann musste ich einfach akzeptieren, auch wenn ich nicht mit vielem einverstanden bin in meinem Leben, dass das mich trägt. Und ja.
Also die Liebe von Gott, die dich trägt.
Die Liebe genau von Gott, die mich trägt. Aber auch, ich brauche sein Wort. Ich brauche jeden Tag irgendeine Ermutigung. Und merke auch, dass Sorgen zum Beispiel, also das ist das, die Geschichte vom fruchtbaren Boden. Sorgen und Reichtum, das ist ja für mich immer ein grosses Thema. Sorgen und Reichtum. Ich mit Reichtum kann mich, glaube ich, schon schnell betäuben. Mit viel Schönem, viel anderem. Und es ist ein täglicher, immer wieder ein Kampf. Für was entscheide ich mich?
Also Reichtum und Sorgen?
Das ist eines von diesen Pflanzen, was heisst, der Samen kann nicht sprießen. Es heisst ja auch, dass man es glaubt und dann kommt irgendwie ein Wind und dann ist es weg. Es gibt auch anderes, wo auf fruchtbaren Boden geht und viel Frucht bringt.
Also so ein Gleichnis in der Bibel?
Ist ein Gleichnis in der Bibel.
Wo man von unschlichen Böden redet, wo, wenn die Sämchen drauf kommen, ein paar ersticken, weil es Unkraut hat.
Oder Dornen. Genau.
Und ein paar die gehen auf fruchtbaren Boden. Und du sagst, also, das musst du mir mal schnell erklären, also Reichtum kann wie...
Kann die auch
kann wie so ablenken.
Kann die wie ablenken.
Ein Sämchen ersticken.
Weil du so viel Angst hast, wo dir eine Seele, die dir gut tut, weil ich die Möglichkeit habe.
Und was ist denn das, was dich wirklich nährt, was dich wirklich stillt innerlich? Wenn es nicht Reichtum ist?
Es ist, ich tue wahnsinnig gerne Bibel lesen. Ich tue gerne beten, ich brauche die Morgen, Stille. Ich habe jetzt das Glück, eben kein Kind mehr zu haben. Ich kann mir den Luxus leisten, einfach eine halbe Stunde mehr da rauszuklinken. Klar, wenn wir weg sind, geht das manchmal nicht, aber...
Und da passiert dann etwas in dir, ja, wenn du Bibel lesest?
Ja, wenn ich Bibel lese. Oder
was passiert denn da?
Dass ich wieder mutig bin oder positiv. Oder, weil ich bin nicht vom Typ her wirklich nur ein positiver Mensch. Gar nicht. Gar nicht. Ich hatte als Teenager mal Depressionen. Also von dem her. Aber es gibt mir einfach Mut. Und ich merke immer... Ich bekomme irgendein Wort oder irgendeinen Eindruck. Es kann aber auch ein Vögel sein, das mich an etwas erinnert, das Gott sorgt. Dann denke ich, ja, es bringt jetzt gar nichts. Und ich habe einen sehr positiven Mann. Das hilft auch immer wieder.
Wie lange ist es her, als Jerome die Krankheit wie überwunden hat. Also was klar ist, 5 Jahre. Nachher gilt man ja wie als heil, oder? Wenn man 5 Jahre
genau.
krebsfrei
ist. Ja, genau. Das ist jetzt ist es 10 Jahre, wo er krebs. 11, jetzt 11.
Und was machst du jetzt so? Also du lebst eben im Winter vor allem in der Stadt.
Genau.
Im Sommer ein bisschen weiter auf dem Land draussen, so wie du das aus deiner Kindheit kennst.
Genau.
Und genießt du das Leben, oder was ist nee, das so?
Nein, das würde mir nicht länger. Also was ich wahnsinnig gerne mache, ist Leute ermutigen. Also einfach auch sprechen. Ich habe mit Leuten aus unterschiedlichen Hintergründen, die ich einfach treffe, die ein herausforderndes Leben haben, komischerweise immer mit Krebs oder mit sonst komischen Krankheiten. Und ich das Gefühl habe, mal, ich kann denen Mut geben. Oder auch, was ich wahnsinnig gerne mache, ist Stück lesen, 3 Bücher lesen und meinen Senf dazugeben.
Also du bist noch so ein bisschen als Beraterin tätig, in so
Das liebe ich. Und genau, das mache ich noch. Oder halt auch helfen. Ich habe das Vorrecht durch den Reichtum, den ich früher gelitten habe, dass ich reich bin, den ich so verneint habe, dass alle gemeint haben, ich sei Maus bei Arm und habe einen reichen Mann geraten. wo ich plötzlich merke, es ist ein Vorteil, ich kann Leuten helfen.
Mhm.
Oder sei es halt auch sozial oder ganz persönlich oder so. Und das finde ich ein grosses Vorrecht, muss ich sagen.
Mhm.
Ich kann Leute verwöhnen. Das ist
mega
wirklich
schön,
ein Geschenk, dass ich das darf und das mache ich gerne. Und manchmal denke ich, ich würde auch gerne wieder etwas Kleines mal spielen. Das würde mir auch gefallen. Einfach so ein bisschen, oder in einem kreativen Prozess noch ein bisschen aktiver dabei sein.
Mhm.
Weil das glaube ich, das kann ich auch.
Ist das ein Wunsch für die Zukunft?
Ja.
Hast du andere Wünsche, die du noch so in dir drehst, wenn du an die Zukunft denkst?
Ach, ich wünsche mir in der Schweiz, dass die Leute nicht so extrem werden und eben das Reich gegen Arm so ausspielen, statt Verständnis füreinander zu haben. Dass das nicht so auseinanderdriftet, dass man wirklich probiert, zusammen.
Mhm. Also würdest du sagen, bist du immer noch in diesem Spannungsfeld, wo du als Kind schon so gespürt hast?
Ja. Genau,
so zwischen den Reichen und den Armen.
Es ist immer noch irgendwie wie eine Aufgabe. Und das Interessante, ein älterer Seelsorger, den ich ziemlich früh in meinem Leben als Seelsorger, ganz ein netter Mann, eigentlich sonst geht man ja nicht zu Männern, aber der war super gewesen, der hat gesagt, du bist ein Brückenbauer. Und das glaube ich, dass das etwas ist, wo mir irgendwie liegt.
Mhm.
Und das möchte ich noch mehr.
Danke vielmals, Christine. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort.
Gut.
Danke, hast du uns Einblick gegeben in dein spannendes Leben. Ich bin gespannt auf die Brücke.
Merci vielmals. Ich
gehe. Christine Humm wandert hier im Vis-à-vis über ihr Leben zwischen Welten und ihren Wunsch, Brücken zu schlagen. Ich nehme aus diesem Gespräch etwas ganz Besonderes mit. Nämlich, dass es im Leben oft nicht entweder oder muss sein, sondern beides darf sein. Nicht entweder reich oder arm, sondern eben beides. Nicht entweder Stadt oder Land, sondern eben beides. Und dass so ein Leben zwischendrin vielleicht anstrengender ist, aber auch ausgeglichener und versöhnter und lebendiger. Das Gespräch ist nur möglich gewesen dank Spenden, weil RF Media produziert alle Podcasts durch Spenden und darum sind wir auch dankbar, wenn du mitdrehst und ermöglichst, dass wir noch ganz viele weitere spannende Lebensgeschichten dürfen zu Wort kommen. Alle Infos zum Spenden findest du in den Shownotes. Nächste Woche am Donnerstag gibt es die nächste Folge hier im Vis-à-vis, dann mit meiner Kollegin Ruth Stutz und ihrem spannenden Gast. Bis dann wünsche ich dir ganz eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.